ARD.
Hey, ich bin Malte und ihr hört den Filmmusik-Podcast Scoresnacks. Heute mit dem zweiten Teil unserer Reise in die Musikwelt der Hobbit-Filme.
Scoresnacks. Die Musik deiner Lieblingsfilme.
Und wie ihr hören könnt, schleichen wir uns gerade zusammen mit Bilbo Beutlin ganz vorsichtig an den Drachen Smaug heran. Der liegt im einsamen Berg, schlafend auf seinem Schatz. Und wir tapsen vorsichtig über unermesslichen Reichtum aus Gold und Kristall. Der ruhige Atem des Drachen ist immer präsent. Drachen sind alte, mächtige Wesen und uns erstmal ziemlich fremd. Der Komponist Howard Shore erzeugt dieses Fremdheitsgefühl mit dem für westliche Ohren exotischen indonesischen Gamelan. Das sind große Gongs. Und dieser metallische Klang, der erinnert mich sofort an den undurchdringbaren Panzer von Smaug, der härter als Stahl sein soll. Soweit, so gut. Auch das Thema von Smaug ist logisch in die Musikwelt von Mittelerde eingebettet, denn die absteigende Sequenz, die steht bei Shore ja auch für Sauron und die Orks. Also für das Böse. Aber ich will ja in diesem zweiten Teil unserer Hobbit-Analyse zeigen, warum mir die Filme und auch die Musikgestaltung im Verlauf der Trilogie immer weniger gefallen. Smaugs Motiv, was wir eben noch so schön subtil gehört haben, klingt leider die meiste Zeit im Film so. Die Musik ist laut, sie ist überorchestriert und vollgestopft mit Schlagwerk. Und sie wird schlicht sequenziert. Das heißt, das Motiv wird immer einen Ton weiter nach oben versetzt. Das ist mir ein bisschen zu billig. Aber Shore und seine Arrangeure mussten den Weg des Films mitgehen. Denn wir sehen hier einen actiongeladenen Kampf zwischen den Zwergen und dem Drachen. Und die Musik soll das untermalen. Das klingt dann fast wie Mickey Mousing. Und das ist einfach nicht die Stärke dieser Musik, die ja auf realistische Entwicklung ausgelegt ist. Was ich damit meine, erkläre ich gleich noch. Wie Smaug ergeht's übrigens auch Sauron, der ja noch als Nekromant, also als körperloser Zaubermeister im Hobbit vorkommt. Aber auch sein Motiv wird immer weiter gesteigert und aufgepumpt, bis es dann lauter und irgendwie zugekleisterter klingt als jemals im Herrn der Ringe. Warum eigentlich? Für mich wird die Übertreibung dieses Motivs hier fast zu einer Karikatur ihrer selbst. Mehr Wirkung bekommt es dadurch nicht. Aber natürlich ist das vom Score gefordert. Der Hobbit soll in allem überwältigender sein als die Herr-der-Ringe-Filme. Und deshalb wird die Musik unnötig und manchmal ermüdend aufgeblasen. Aber Shores Musikwelt lebt eben davon, dass sie sich langsam formt und dann auch langsam auftaucht. Sie entwickelt sich quasi realistisch mit den Figuren. Und in den letzten beiden Hobbit-Filmen hat sie meistens dazu überhaupt keine Zeit mehr. Symptomatisch für mich ist da eine spezielle Szene im zweiten Teil, Smaugs Einöde.
Die Reise zum einsamen Berg droht zu scheitern. Die Zwerge sind Gefangene der Elben im Waldlandreich. Aber Bilbo gelingt es, seine Freunde zu befreien und in den Weinkeller der Elben zu schmuggeln. Dort kriechen sie in Weinfässer und fliehen durch eine Falltür und in einen reißenden Fluss. Doch ihre Flucht bleibt nicht unbemerkt. Die Elben wollen sie wieder einfangen, werden aber von Orks angegriffen. Die Zwerge sind derweil damit beschäftigt, so schnell wie möglich ein Schleusentor zu öffnen, während plötzlich die Elben Tauriel und Legolas auftauchen, um weitere Orks aus dem Weg zu räumen und Stunts auf den Köpfen unserer Fassreiter durchzuführen. Was für ein Chaos!
Comichafte Action. Eine atemlose Verfolgungsjagd, bei der man ganz schnell die Übersicht verliert. Die Szene auf dem Waldfluss steht exemplarisch für das, was bei Peter Jacksons Hobbit schiefläuft. Also für mich zeigt es zumindest auch die Musikgestaltung. Shaw hat gar keine Zeit, etwas zu entwickeln. Zu schnell wird von den Elben, dann wieder zu den Orks, dann wieder zu unseren Zwergenhelden geschnitten. Und ebenso schnell wechseln dann auch die Musikmotive. Der Score wird hier zur bruchstückhaften Untermalung einer Collage. Lass uns doch einfach mal zählen, wie viele Themen sich hier in diesen 2-3 Minuten Musik ansammeln. Das ist eine Abwandlung des Zwergenthemas. Das ist das Thema für die Elbin Tauriel. Das eine Abwandlung des Ork-Themas. Das ist das Thorin-Thema. Und das Waldelben-Thema. Und all das in einem 4-Minuten-Track. Der Komponist Shore hat übrigens die Orchestrierung bei den späteren Hobbit-Filmen einem anderen Komponisten überlassen. Ich glaube, er hat selbst gemerkt, dass sein Musikstil und sein Arbeitsstil nicht in diesen neuen, schnellen Stil passte, den Peter Jackson haben wollte. Nicht umsonst hatten sich die beiden ja schon bei King Kong ein paar Jahre zuvor zerstritten. Peter Jackson passt seine Filme nämlich an die neuen Sehgewohnheiten an und das, was ein Hollywood-Blockbuster zu dieser Zeit sein soll. Und Shore auf der anderen Seite will seine Kunst der Leitmotive irgendwie so weiterführen, wie er es auch im Herr der Ringe gemacht hat. Und das crasht, spätestens dann beim letzten Teil, der Schlacht der fünf Heere. Ich würde euch da nämlich gern zeigen, wie sich Bilbos viele Themen, sein ganzer musikalischer Charakter durch den Film zieht und verändert. Aber leider kommt er und kommt auch sein Motiv in dieser CGI-Schlacht kaum noch vor. Das Musikmotiv des Hobbits ist in seinen eigenen Filmen zu einer Randfigur geworden. Ganz am Ende, wenn Bilbo dann von seiner Reise zurück nach Hause kommt, dann taucht sie plötzlich wieder auf, die Hobbit, die Auenland-Melodie. Aber Achtung, es hat sich was verändert, denn direkt neben seinem Motiv kommt das hier. Das ist die Melodie des Einen Rings. Und die beginnt ihn bereits zu korrumpieren. Achtet mal ganz genau auf diesen Schlenker hier im Ringmotiv. Dieser Schlenker, der steckt nun plötzlich auch in der Melodie des Hobbits. Eine kleine Keimzelle des Rings steckt nun in Bilbo. Solche versteckten Gesten, die irgendwie ja nur Nerds wie uns bewusst auffallen, aber im Unterbewusstsein vieler Menschen was auslösen, die wirken für mich so viel stärker als laute, als knallige Motive, die sich einfach ins Unermessliche steigern. Und ich bin froh, dass man sie noch an der einen oder anderen Stelle auch in den späteren Hobbit-Scores findet. Auch in der Musikwelt sind es eben doch die kleinen Dinge, die die größten Unterschiede ausmachen können. Und auch in der Podcast-Welt sind es die kleinen Dinge, zum Beispiel eure kleinen Empfehlungen, wenn ihr allen, die ihr kennt, von unserem kleinen Podcast-Snack erzählt. Scoresnacks ist eine Produktion von SWR Kultur. Ich bin Malte Hemmerich, Host und Autor dieser Folge. Sprecherin und Redaktion Henriette Schröers, Technik Alexander Leier. Assistenz Annika Kiechle. Wünscht euch gern eine Analyse eures Lieblingssoundtracks und schreibt dafür einfach eine Mail an podcasts@swrkultur.de oder einen Kommentar in eurer Podcast-App.